Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist Samstag, der 17. Februar 2018 und wir haben uns zu einem Praxistag in Augsburg versammelt. Ich habe gehört, dass ihr in der Sangha die 8 Verwirklichungen großer Wesen gelesen habt und dass dabei Fragen zum Thema Begehren und Genießen aufgekommen sind. Ja, und da möchte ich gerne ein paar Gedanken mit euch teilen. Zunächst mal bin ich sehr zufrieden, dass in dieser Übersetzung, die ihr gelesen habt, das Wort Begehren verwendet wird. Wir haben in vielen anderen buddhistischen Texten das Wort Gier. Und in aller Regel bezieht sich das aber, ist es die Übersetzung desselben Sanskrit- oder Pali-Wortes. Und ich denke, die Übersetzung Begehren oder Verlangen ist treffender. Denn es geht dem Buddha in diesen Texten, wie zum Beispiel den 4 edlen Wahrheiten, ist ja die wichtigste Stelle, wo die Gier vorkommt, geht es eben nicht um dieses starke Gefühl der Gier. Wenn wir Gier im Deutschen hören, denken, ist das was Heftiges. Ja? Und wir denken dann, ah nein, gierig bin ich nicht. Und genau das hindert uns daran, den Text zu verstehen. Also, wir müssen ein anderes Wort im Deutschen finden. Wie begehren oder verlangen. Es geht eben um dieses ganz normale Haben, Wollen, Sein, Wollen, dieses sich nach etwas sehnen, dieses Herbeiwünschen, ja, das ganz Normale, für das sich niemand schämen muss, weil wir alle so sind. Ja? Und doch gibt es dabei ein Problem. Aber schauen wir uns erstmal das Begehren in Ruhe an. Im Buddhismus wird gerne unterschieden in 5 Begehren, oder die werden gerne genannt, 5 Begehren, nämlich wohlhabend sein, schön sein, Erfolg haben, Essen genießen und faul sein. Ich denke, das ist schon mal ein schöner Strauß, der so ein bisschen zeigt, um was es geht eben bei diesem Wort Begehren oder manchmal auch Gier übersetzt. Ja, und so sind wir doch. Wir stellen uns immer irgendetwas vor, was wir gerne noch hätten. Jetzt haben wir allen Platz zum Wohnen, aber ein bisschen größere Wohnung wäre ja nicht schlecht. Ne? Und wenn wir dann eine größere Wohnung haben, dann kommen wir drauf, naja, eine bisschen bessere Lage wäre eigentlich schon besser. Und ruhigere Nachbarn sowieso. Und ein Arbeitsplatz mit einem besseren Arbeitsklima. Ja, vielleicht einen liebevolleren Partner. Und ja, und Recht haben wollen wir außerdem. Ja, auch ein großes Thema. Anerkennung, Beachtung, was wir alles uns so vorstellen, was wir brauchen. Ja, brauchen, wofür brauchen? Eigentlich brauchen, um glücklich zu sein. Ja. Und dieses Begehren ist völlig normal. Das ist in unserer Gesellschaft fast sogar, möchte ich sagen, erwünscht. Ja. Also es ist nicht nur normal in dem Sinne, dass es jeder hat, dass wir das von unseren Eltern bekommen haben und sich niemand dafür schämen muss, sondern ich würde sogar fast noch einen Schritt weiter gehen, es ist eigentlich sogar erwünscht in unserer Gesellschaft. Ja, weil was macht dieses Begehren mit uns? Es treibt uns immer an. Es treibt uns an zu mehr. Wir wollen mehr haben. Ja, dann heißt es, ja, musst dich mehr anstrengen. Also strengen wir uns mehr an. Und ja, und das wirkt sich positiv aus auf die Wirtschaftsleistung insgesamt, auf die Konsummenge. Also das heißt, die Politik findet es positiv. Ja, ist auch wieder ein schönes Beispiel für positiv und negativ. Ne? Ob es positiv oder negativ ist, kommt darauf an, welche Werte man hat. Wenn natürlich Wirtschaftswachstum ein hoher Wert ist, ja, dann ist es positiv, das Begehren. Wenn wir glücklich sein wollen, ist es nicht positiv. Oder nicht hilfreich, sagen wir mal. Ne? Und das ist jetzt der Punkt. Und darum geht es im Buddha ja immer. Letztlich geht es dem Buddha nur immer wieder darum, Leiden zu vermindern und Glück zu schaffen. So, und wenn der Buddha das Begehren kritisiert, dann geht es ihm darum, dass es uns eben abhält vom Glücklichsein. Dass es uns schadet. Nun, der eine Aspekt dabei ist ganz klar, solange wir etwas begehren, ist eine innere Unruhe in uns. Ist ein Antrieb da. Ist ein Feuer da. Das uns immer wieder anders denken lässt, was wir uns herbeisehnen, was wir uns wünschen. Hoffentlich wird das klappen. Vielleicht kann ich das machen, damit es klappt. Ah, das sollte ich lieber nicht machen. Ja? Wir können immer wieder drüber nachdenken, in jedem ruhigen Augenblick. Und wenn wir das sehr uns wünschen, dann werden wir das auch tun. Das heißt, es verhindert, dass wir zur Ruhe kommen. Weil es zumindest unseren Geist beschäftigt, aber natürlich auch im großen Umfang unseren Körper. Wir finden keine Ruhe. Aber Ruhe ist zentral fürs Glücklichsein. Der zweite Aspekt, ja, dann wichtig ist beim Thema Begehren zu verstehen, dass wenn sich eines dieser Wünsche erfüllt, wir einfach nicht zufrieden sind. Es wird sich nicht das einstellen, was wir uns vorher vorgestellt haben. Unser Geist ist einfach so konstruiert, wenn wir etwas bekommen, wenn wir es nur kurze Zeit haben, uns fällt sofort wieder ein, wie es noch eine Stufe besser ginge. Ja, das ist sehr gut wissenschaftlich erforscht beim Thema Gehaltserhöhung. Ja, weil das ist in unserer Gesellschaft besonders wichtig. Dafür wird auch Forschungsgeld ausgegeben. Also das ist tatsächlich von der westlichen Wissenschaft untersucht, dass Gehaltserhöhung eine sehr kurze Zeit positiv wirkt. Dann gewöhnt sich der Mensch dran und dann wünscht er sich eine Gehaltserhöhung. Ja, und dieses Prinzip, ihr könnt es über euch vorstellen, bei der Wohnung, ja, wie schnell hat man sich daran gewöhnt, ja, und dann will man das und will jenes. Und ich finde es schön, dass das in den vier Verwirklichungen der großen, in den acht Verwirklichungen der großen Wesen ja extra ein Kapitel dazu dem Thema gibt, ja, wo das wirklich nochmal herausgearbeitet wird. Ein bisschen bekommen nutzt überhaupt nichts. Wir gewöhnen uns dran, wir wollen mehr und am Schluss und danach ist es genau wieder wie vorher. Wir sehnen uns. Ja? Und das können wir auf jedes Thema ausdehnen. Manche Leute freuen sich dann auf die Rente, weil sie sagen, dann können sie Orte sehen, die sie schon immer sehen wollten. Jetzt haben sie Zeit zum Reisen. Aber auch das ist so ein Begehren, was kein Ende findet. Der glaubt doch nicht, dass einmal Australien sehen das war, ne? Oder? Wenn man Australien gesehen hat, muss man auch Südamerika sehen. Und wenn man Südamerika gesehen hat, will man auch Nordamerika sehen. Versteht ihr? Und dann China. Und Afrika nicht zu vergessen. Es nimmt kein Ende. Der einzige Weg raus ist der radikale Weg, der einfach darin besteht, sich hinzusetzen, in aller Ruhe, den Atem zu beobachten, zu sagen, es ist doch wunderbar, wie es ist. Genau so passt es. Genau so. Ich brauche nicht mehr und auch nicht weniger. Es gibt, manchmal wird sehr große Beachtung Menschen geschenkt, die meinen, sie wären glücklich, wenn sie ihr Geld loswerden. Ich glaube, das ist das Gleiche wie mit dem Bekommen. Man ist doch nicht glücklich nachher, nur weil man alles Geld hergegeben hat. Das ist ja auch nicht die Lösung. Außerdem, was das für ein Theater ist. Ne? Man will es ja dann auch gut machen und für einen guten Zweck und optimal, ne? Geschickt. Nein. Das Einfachste ist, sich herzusetzen. Und wir machen das, können das jeden Tag in der Meditation machen. Den Atem spüren. Spüren, wie angenehm es ist, einfach mal nichts zu tun. Ruhig zu sein und zu merken, oh, mir geht es gut. Diese ganzen Wünsche, ja, eigentlich geht es mir gut genau jetzt. Und das ist sehr wichtig, dieses Erlebnis, weil das mit den Wünschen noch und dem Begehren noch einen zweiten Haken hat. Den hätte ich jetzt beinahe übersprungen. Es hat noch einen zweiten Haken. Also wir hören jetzt so einen Vortrag, hören, dass der Buddha das Begehren für eines der Wurzelgifte übrigens hält. Ne? Die drei großen Wurzelgifte, Gier, was aber jegliches Verlangen ist, Hass, also das Ablehnen, das Loswerden wollen, und die Unwissenheit. Und Buddha zählt also das Begehren und Verlangen zu den drei Wurzelgiften. Ja, und jetzt hören wir das im Vortrag und sagen, ja, super, genau, toll, das lasse ich jetzt alles los und dann geht es mir gut. Und das Problem dabei ist, dass das ja erst einmal nur eine Einsicht ist, eine verstandesmäßige Einsicht. Ja. Und wir sagen im Buddhismus, die muss man verwirklichen. Und das ist schon ein größeres Stück Arbeit. Ich war mal in Düsseldorf bei einem Vortrag eines Schamanen. Und ganz nett war, wie er dann auf einmal sagt, also ich komme von Grönland, ja? Und ihr denkt, das ist ein weiter Weg von Grönland nach Düsseldorf. Aber ich sage euch eines, es gibt noch viel weitere Wege. Und der weiteste Weg ist vom Kopf zum Herz. Das dürfen wir nie übersehen. Wenn wir die intellektuelle Einsicht haben, ja genau, der Buddha hat recht, unser Lehrer Thay hat recht, genau, das will ich machen, dann ist das der erste Schritt auf dem Weg. Dann beginnen wir den Weg zu gehen. Und worum es jetzt geht, ist diese Haltung, diese Einsicht zu verwirklichen, sagen wir, das ist unser Wort. Und es gibt ein schönes Bild von unserem Lehrer, also ich sage lieber unser Lehrer als Thay, das ist nämlich Deutsch. Thay heißt übrigens auch das Gleiche, ne? Also es heißt einfach Lehrer. Ja, und er hat gibt uns ein sehr schönes Bild, um das zu verstehen, noch tiefer zu verstehen, warum das so ein langer Weg ist, ja, und was da eigentlich geschehen muss. Und das ist einfach das Bild der Gewohnheitsenergie. Wir haben eben in uns Gewohnheiten. Und Gewohnheiten sind etwas recht Stabiles. Ja, das wissen wir alle. Wir haben Gewohnheiten schon jahrzehntelang gepflegt, ne? Und wer Krimis liest, weiß das auch. Ne? Da werden ja oft dann Fälle aufgedeckt, ne? Weil man einfach davon ausgeht, dass jemand gewohnheitsmäßig das gleich macht. Ne? Ein Linkshänder wird immer mit der linken Hand töten und nicht mit der rechten. Und so, ne? Egal, kommen wir vom Thema ab. Aber so, Gewohnheiten sind sehr stark. Sind etwas sehr Starkes. Und die sind als Energien in uns, ja, im Unbewussten, sage ich mal, oder im Körper schon fast, verankert. Und wenn wir uns ändern wollen, bedeutet es, dass wir Gewohnheiten aufhören zu pflegen. Also die Gewohnheit wird gestärkt dadurch oder erhalten dadurch, dass ich mich der Gewohnheit gemäß verhalte. Wenn ich mit rechts schreibe, wird die Gewohnheit, mit der rechten Hand zu schreiben, gestärkt, wenn ich mit der rechten Hand schreibe. Umgekehrt, wenn ich der Gewohnheit sozusagen nicht nachgebe oder sie nicht mehr ausübe, mich nicht mehr gemäß der Gewohnheit verhalte, dann wird sie langsam schwächer, so wie halt Dinge vergessen werden, in Vergessenheit geraten, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Und wenn wir uns ändern wollen, müssen wir noch was Zweites machen. Erstens, selten die alte Gewohnheit pflegen, idealerweise gar nicht, und eine neue Gewohnheit einüben. Ja, das erste Mal ist natürlich was Besonderes, ist komisch, ist ungewohnt. Ja? Zum Beispiel mit links etwas machen, was man immer mit rechts gemacht hat. Ist ungewohnt. Aber wenn wir uns konzentrieren, geht es vielleicht. Und wenn wir das öfters machen, können wir es immer besser. Und es wird langsam eine Gewohnheit. Und irgendwann wird die Gewohnheit, es anders zu machen, stärker als die alte Gewohnheit, es so zu machen wie früher. Und dann kann man eigentlich sagen, dann hat die neue Gewohnheit sich durchgesetzt. Das heißt, es ist eine Frage der Übung. Wir haben in unseren Texten meistens das Wort praktizieren, aber damit meinen wir natürlich üben. Wir müssen es einfach üben. Üben. Üben diese Haltung. Wir brauchen nichts zusätzlich zum Glücklichsein. Wir sind es schon. Ja? Diese Haltung üben wir eigentlich immer dann, wenn wir praktizieren. In dem Sinne Achtsamkeit üben. Eigentlich dann tun wir es immer. Also wenn wir da sitzen und meditieren, ja auf jeden Fall. Wenn wir da sitzen und meditieren, dann sitzen wir da und genießen den Augenblick und merken, ja, es ist wunderbar. Es ist wunderbar, alles ist in Ordnung. So kann ich leben. Wir tun es aber genauso, wenn wir achtsam gehen. Ich sage jetzt extra achtsam gehen dazu, weil es kommt halt darauf an, was im Kopf stattfindet. Natürlich können wir gehen und uns so nach Griechenland sehnen. Ja, weil dort ist wärmer. Ja, also als Beispiel. Ne? Klar können wir das machen, dann nähren wir das Begehren. Wir können gehen, die Füße spüren, den Atem spüren, den Schnee sehen, die frische Luft spüren und uns denken, wunderbar. Das wollen wir ja nachher üben. Ne? Steht ja im Programm. Ja, dann üben wir genau das ein. Es, zum Glücklichsein braucht es nicht viel. Ich habe gerade einen Vortrag von Tai gehört, wo er das zitiert, dass es in Frankreich ein Volkslied gibt. Ganz genau habe ich mir es nicht gemerkt, aber ich kann es auch auf Französisch nicht sagen, aber die Idee ist einfach, es gibt es ja auch im Deutschen, die Idee ist einfach, es ist erstaunlich, wie wenig man braucht, um glücklich zu sein. So ähnlich geht das. Ne? Und im Deutschen gibt es ja auch so ein Lied, ne? Zum Glücklichsein braucht es nicht viel, oder? So ähnlich heißt es. Egal. Es kommt. Froh zu sein bedarf es wenig. Froh zu sein bedarf es wenig, ja, genau. Genau. Ne? Das ist es. Es ist schon da. Und das Lustige ist, Tai sagt, er zitiert das Lied und dass das in Frankreich bekannt ist und dass man das kennt. Und erwähnt dann so nebenbei, ja gut, aber die wenigsten Leute leben danach. Ja, wir müssen es einüben, ne? Es ist dann im Kopf, ja? Also es muss eingeübt werden, zum Herz, im Körper, eine Gewohnheit sein. Ja, und wir üben sie ein, wenn wir meditieren, wenn wir achtsam gehen, wenn wir achtsam Tee trinken. Es muss nicht Tee sein, es kann auch ein Glas Wasser sein. Halt, ne, weil in Asien halt das Teetrinken so stark und so verbreitet ist. Ja, Tee trinken, Wasser trinken, essen, wir üben es eigentlich immer. Immer, wenn wir etwas achtsam machen und es einfach genießen. Genauso beim Putzen. Ich bin ganz froh, dass jetzt, wir haben jetzt im Achtsamkeitszentrum das Thema Putzen gehabt, ne, und der erste Ansatz hat nicht funktioniert. Und jetzt tun wir dienstags vor Meditieren putzen. Sehr schön, ja? Ja, und es ist einfach gut. Ja? Und eine halbe Stunde, ne? Wir sind zu viert, dann schaffen wir das in einer halben Stunde. Und so, dass es eben leicht ist. Ne? Es soll nicht viel sein, es soll nicht anstrengend sein. Ja, und dann ist der Raum schön für die Meditation. Ja, also das heißt, wir üben das. Wir üben das, damit es eine Gewohnheit wird, damit wir es tief verinnerlichen, verwirklichen in uns, diese Einsicht. Gut. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Wie bei allen Dingen, wir versuchen natürlich in so Vorträgen das immer klar, plastisch darzustellen und neigen dazu, nicht zu viele Wenn und Aber zu bringen. An dieser Stelle möchte ich aber doch ein Aber jetzt mal einbauen. Natürlich haben wir Menschen Bedürfnisse, die einfach erfüllt sein müssen. Wie zum Beispiel, wir brauchen nicht genug zu essen, um nicht zu verhungern. Sonst hat das ja alles, das ist ein grundlegendes Bedürfnis, sonst hat alles, was wir hier besprechen, ja keinen Sinn. Das ist mal die Grundlage. Und es ist schon, und es ist ein Verdienst unseres Lehrers, dass er klar macht, dass es schon auch es Bedürfnisse gibt an die Umgebung, in der wir leben, die erfüllt sein müssen. Wenn die Bedingungen zu schlimm sind, zum Beispiel in einer Partnerschaft oder an einem Arbeitsplatz, es kann aber auch in einer Wohnung sein, können Bedingungen so negativ sein, dass sie uns hindern an einer vernünftigen Weiterentwicklung oder krank machen. Ja? Und dann müssen wir uns erstmal darum kümmern, diese Umgebung zu verbessern. Oder erstmal parallel zur Praxis. Ja? Das gibt es schon. Wo die Grenze zu ziehen ist, ist schwer zu sagen, weil es natürlich schon damit zu tun hat, wie weit wir auf dem Weg sind. Also dieses Thema mit der Umgebung, so banal es klingt, ist deswegen ein wichtiges und schwieriges Thema, weil letztlich die Lehre des Buddha schon besagt, dass man mit allem klarkommen kann. Wenn man, aber der Punkt ist, wenn man die Lehre so tief verinnerlicht hat wie der Buddha, dann sozusagen geht alles. Aber wenn man noch nicht so weit ist wie der Buddha, dann braucht man eine hilfreiche Umgebung, gewissen Umfang. Ja. Und um sich weiterentwickeln zu können, um mehr Stabilität zu gewinnen, stärkeren inneren Frieden, der einen nicht aus der Haut fahren lässt, wenn wieder das und jenes in der Arbeit passiert. Wir brauchen dann eine Umgebung, die hilfreich ist für uns. Und wo die Grenze ist, ist etwas total Individuelles. Es geht also um unser Gespür. Kann ich damit klarkommen oder geht es zu weit? Und wenn es mich sozusagen krank macht, wenn ich das Gefühl habe, hier komme ich nicht weiter, dann ist es wichtig, die äußeren Bedingungen zu ändern. Ja, das ist dann sozusagen nicht Begehren im negativen Sinn, sondern das ist ein notwendiges Kümmern um die Grundbedürfnisse. Wie das allerunterste Grundbedürfnis, dass wir überhaupt einmal genug zu essen haben, um nicht zu verhungern. Und so gibt es eben auch Anforderungen an die Umgebung. Das ist wichtig zu sagen, das ist einfach ein praktisches Erfordernis. Ja, und in den 8 Verwirklichungen großer Wesen steht dann der schöne Satz, und mit dem möchte ich jetzt das Thema Begehren abschließen. Jene, die wenig begehren und wenig Ehrgeiz empfinden, können sich entspannen. Ja, das trifft es sehr gut. Ich liebe diesen Satz. Es ist auch ein Verdienst unseres Lehrers, dass er dieses Wort Entspannen immer wieder bringt. Entspannen auf geistiger Ebene gibt's und auf körperlicher Ebene. Im Buddhismus klar, auf geistiger Ebene immer wieder. Nirvana ist ja auch so etwas. Ne? Spannung ist ja wie ein Feuer. Ich habe ja gesagt, ne? Das Begehren ist ein Feuer. Und was streben wir an im Buddhismus? Nirvana. Aber was ist Nirvana? Das Erlöschen des Feuers, wenn der Ofen richtig aus ist. Ne? Und man auch, wenn man Zunder reinwirft, das Feuer nicht mehr angeht. Ne? Richtig aus. Das ist Nirvana. Ja? Ja, und jene, die wenig begehren und wenig Ehrgeiz empfinden, ja, die können sich entspannen. Ganz genau das ist es. Können wir vielleicht mal eine Glocke hören? Ja, ich habe schon das Thema erwähnt, wir müssen diese neue Denkweise, diese neue Haltung, dass wir eben wenig brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein, einüben. Und am stärksten ist es, wenn wir wirklich Erlebnisse haben, wenn wir es einmal spüren, wie gut uns das eigentlich tun kann, eine gute Umgebung. Und das ist sozusagen eine Motivation, diesen Weg weiterzugehen. Eine starke, wichtige Motivation, die jeder mal erlebt haben sollte. Normalerweise, ein Sangha-Abend ist da sozusagen nur ein kleiner Einstieg. Ne? 2 Stunden haben wir Zeit, manchmal sogar ein bisschen weniger. So ein Praxistag ist dann natürlich schon eine andere Qualität, wenn wir da einmal, wie viele Stunden haben wir, egal jetzt, 7 Stunden oder sowas, ja? Ich rechne jetzt nicht nach. Aber es ist auch ganz toll, einmal mehrere Tage zu praktizieren. Oder vielleicht eine ganze Woche. Ich war im Januar mal wieder eine Woche in Plum Village. Und es war so stark zu spüren, wie diese Umgebung hilft, wie so die, ich sag mal, die Achtsamkeit in der Luft liegt. Ja? Da muss man sich schon richtig wehren dagegen. Ja? Sie imprägniert, also sie durchdringt einen, ja, praktisch. Ne? Und das ist schon toll, das mal zu erleben, wie stark diese Energie der Achtsamkeit dann auch in einem selber werden kann, in dieser Umgebung und natürlich auch mit dieser Zeit. Ja, es hängt schon an der Zeit. Also ich war eine Woche, ne? Freitag bis Freitag. Die hat schon einen großen Einfluss. Natürlich ist es, wenn man nach Hause kommt, merkt man dann, dass es sich wieder ändert. Okay, klar. Aber dennoch bleibt die Motivation da, es zu sehen, was möglich ist, was geht. Und es gibt einem die Kraft zu üben. Und deswegen ist es sehr wichtig, eben nicht nur zu Sangha-Abenden zu gehen und privat alleine zu üben, zu Hause, sondern auch zu Retreats zu gehen. Ja, und was noch hilfreich ist, um das, die neue Gewohnheitsenergie einzuüben, die uns hilft, das Begehren loszulassen, sind auch wieder die 5 Achtsamkeitsübungen. Denn ein wichtiger, naja, Nebeneffekt ist jetzt nicht ganz das richtige Wort, aber eine gewisse Auswirkung. Wenn wir die 5 Achtsamkeitsübungen praktizieren, dann bringen die uns auf eine andere Schiene. Normalerweise neigen wir dazu, dass unsere Gedanken immer wieder nur kreisen um, ja, was könnte ich brauchen, was würde mir gut tun, was will ich haben, was will ich verhindern. Ja, die Gedanken kreisen immer wieder nur um die eigene Bequemlichkeit und Begehren. Und die 5 Achtsamkeitsübungen, die lenken uns komplett um, komplett in die andere Richtung. Jedes der 5 Kapitel beginnt im Bewusstsein des Leidens. Tja, wir schauen mal raus in die Welt, ja, was alles für Leiden gibt. Und machen uns dann Gedanken, was kann ich tun? Was kann ich tun, um dieses Leiden zu verringern? Wir können nicht das Ganze abschaffen, aber ein bisschen tun. Was kann ich tun? Was kann mein Weg sein? Oder wo trage ich sogar bei dazu? Und dann kommt dann drauf, nee, das lasse ich dann lieber. Ich will ja nicht beitragen zum Leiden. Also die 5 Achtsamkeitsübungen, man sagt immer, sie schützen uns. Ja, sie schützen uns, klar, aber sie haben auch andere Wirkungen. Und in diesem Zusammenhang hier, wir reden jetzt von Begehren und Genießen einmal, in diesem Zusammenhang ist ganz wichtig, die Wirkung zu sehen. Die 5 Achtsamkeitsübungen helfen uns, das Begehren loszulassen, weil sie uns in eine andere Richtung lenken. In die Richtung, ich bin da, mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Fähigkeiten, was kann ich tun? Das ist die Frage. Und wir tun gewisse Dinge. und lassen schädliche Dinge und tun günstige Dinge. Das heißt, wir helfen, das Leiden der Welt zu verringern. Das Thema Helfen ist auch so ein eigenes Thema, was auch wieder Schwierigkeiten bringen kann im Verständnis. Wir im Westen neigen sehr dazu, alles schwarz-weiß zu sehen und mit höherwertig, minderwertig und diesen Aspekten. Und dieses Denken bringt uns immer wieder einen Wurm rein beim Verstehen des Buddhismus. Ja? Und beim Wort helfen zum Beispiel könnte jetzt passieren, dass einer denkt, ja, wenn einer dem anderen hilft, dann ist ja der, der hilft, sozusagen der Stärkere, der Bessere, der Weiterentwickelte, der und so weiter. Das ist aber Unfug. Das ist Unfug. Wir müssen sehen, dass jeder jedem helfen kann. Erstens einmal deswegen, weil helfen beginnt dabei, beginnt damit. Also der erste Aspekt ist, wir sind ja nicht die gleichen die ganze Zeit. Mal geht es uns gut, mal geht es uns schlecht. Also, mir geht's gut. Ich sehe jemanden, dem es nicht gut geht. Ich lächle ihn an. Habe ich schon geholfen? Oder? Ist doch schön, ne? Wenn es einem schlecht geht und auf einmal lächelt einen einer an und man denkt, ja, genau. Es gibt ja nicht nur Schmerz in der Welt, ja, es gibt auch Lächeln. Damit geht es ja mal los. Also, wir sind mal gut drauf, mal schlecht drauf. Wenn wir gut drauf sind, dann können wir dem helfen, der gerade schlecht drauf ist. Und natürlich das noch viel Wichtigere ist, wir Menschen sind ja so unterschiedlich. Und das ist eine große Stärke der Menschheit, dass wir so unterschiedlich sind. Wir haben sehr verschiedene Stärken und Schwächen. Und damit können wir uns gegenseitig helfen. Ja? Wenn man zwei Menschen betrachtet, es gibt immer etwas, was der eine besser kann als der andere, und es gibt etwas, was der andere besser kann als der eine. Wenn sie sich zusammentun und helfen, das hat nichts mit besser oder schlechter zu tun. Das müssen wir ganz klar sehen. Es gibt da so ein Sprichwort, wenn du schnell voran, ich glaube indianisch, ne? Wenn du schnell vorankommen willst, geh allein, aber wenn du weit kommen willst, dann geh mit anderen. Ja, weil man immer an Grenzen kommt. Ja? Und eine große Gruppe, da gibt es immer einen, der sozusagen eine Lösung weiß, der damit klarkommen kann, der der Gruppe weiterhelfen kann. Das ist unser Weg. Wir gehen mit einer Sangha. Und Thay ist nie müde geworden zu sagen, wie wichtig es ist, dass wir als eine Sangha gehen. Gemeinsam. Weil wir gemeinsam stark sind. Dadurch, durch die vielen Stärken, wir müssen es halt schaffen. Die Stärken müssen wirken und die Schwächen, die sollen aufsaugen. Ja, damit. Ja? Und die Stärken wirken. Und wenn wir das alles zusammenlegen, dann sind wir stark als Gemeinschaft. Ja, und jetzt, um dieses Thema Begehren und Genießen abzuschließen, kommt die Frage auf, ja, wenn Begehren so schlecht ist, darf man dann nicht mehr genießen? Naja, ein bisschen werdet ihr schon ahnen, was ich jetzt sage, so wie ich über das Begehren geredet habe. Natürlich sollen wir genießen. Natürlich sollen wir. Unser Lehrer Thay wird nie müde, es uns immer wieder zu sagen. Wir sollen genießen, idealerweise jeden Atemzug, jeden Schritt, jeden Schluck Tee, jeden Augenblick in der Gemeinschaft, so als Gruppe zusammen zu sein, zu sitzen, ist doch schön. Ist doch schön, zusammen zu sein, nicht alleine. Es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können und die wir genießen können. Und natürlich das Essen. Wie schön ist das? Wir haben ein Buffet. Jeder hat etwas mitgebracht. Und nachher haben wir nicht ein Essen, sondern ein ganz großes Buffet, wo jeder auswählen kann, ganz nach Belieben und sich einfach freuen kann über das. Also wir genießen das, was da ist. Das ist der Unterschied. Das ist der Punkt. Das, was da ist. Also wir machen uns jetzt keine Vorstellungen, was wir gerne hätten, was im Buffet da, was beim Buffet dabei ist. Ja? Versteht ihr? Ne? Es ist sehr fein oft manchmal, dieses so ein Grat. Ja? Natürlich können wir uns jetzt vorstellen, ne, ich hätte so gerne Orange. Ne? Klar, können wir machen. Ja, aber das ist das Problem, das ist Begehren. Ja? Wenn nachher keine da ist. Ne? Aber es beginnt ja jetzt schon. Ne? Hoffentlich ist eine da. Und was mache ich, wenn keine da ist? Ne? Und so. Also, wir genießen das, was da ist. Wir gehen mit offenem Geist. Wir haben das Wort in vielen neuen Übersetzungen, wir haben in den alten Übersetzungen immer, also es gibt ja die vier grenzenlosen Geisteszustände, die wir entwickeln. Das sind Gefühle, die wir fördern. Und das sind die Liebe, das Mitgefühl, die Freude. Ja, steckt da drin. Es geht direkt auf den Buddha zurück. Er hat gesagt, die Freude. Und dann noch das vierte. Und da gibt es zwei sehr verschieden klingende Übersetzungen, die aber doch viel miteinander gemein haben. Die ältere ist Gleichmut. Und die heute von Plum Village bevorzugt ist Unvoreingenommenheit. In dem Zusammenhang ist jetzt Unvoreingenommenheit passt besser. Normal mag ich Gleichmut lieber, aber jetzt passt Unvoreingenommenheit. Wir gehen mit unvoreingenommenem Geist hin, schauen uns das an und das, was uns dann am besten reizt, was uns dann gefällt, ne, das nehmen wir dann einfach und das ist super. Und das genießen wir dann. Ja? Das ist unser Weg. Wir nehmen das an, was da ist. Und wenn es mehr Wahlmöglichkeiten gibt, natürlich wählen wir das aus, was unseren Vorlieben noch mehr entspricht. Natürlich, warum nicht? Ja? Nur wir mosern nicht drüber rum über das, was jetzt gerade nicht da ist. Ne? Also heute haben wir Schnee. Ist doch schön. Wir haben im Winter so wenig Schnee gehabt. Und jetzt freuen wir uns heute am Schnee. Natürlich könnte man jetzt Sonne begehren. Ja? Okay, dann wird schwierig. Ja, also wir freuen uns heute über den Schnee und dass ein wunderschöner Wintertag ist. Ich möchte noch auf eine Frage eingehen, die mich sehr gefreut hat. Fragen haben ja meistens in sich versteckt Annahmen oder Aussagen. Und in dieser Frage kam also vor, dass wir, also die ist von jemandem, der noch nicht so lange bei uns dabei ist, dass wir so eine friedvolle Ausstrahlung hätten in unserer Sangha. Und dass das auch in dem Film Walk With Me über Thai und die Plum Village Sangha auch so rübergekommen wäre. Und da kann ich erstmal nur sagen, das freut mich sehr, ist durchaus erwünscht, ja. Also das kann ich einfach als Lob nehmen, ja, dass wir da ein Stück weit weitergekommen sind. Aber natürlich ist es auch eine Frage. Und die Frage geht natürlich in die Richtung, ja, wie kommt das? Wie kommt das? Ja, und es kommt nicht dadurch, dass wir jetzt hier sozusagen eine Auswahl sind der friedvollsten Menschen von Augsburg, sondern sie kommt daher, dass unser Lehrer uns sehr plastisch und sehr klar gelehrt hat, wie wir mit den schwierigen oder negativen Emotionen umgehen, die man so hat. Ärger, Wut, Angst oder einen Groll, den wir lange pflegen auf jemanden, der uns mal verletzt hat. So, als Beispiele. Ja? Solche Emotionen meine ich. Die sind ja völlig normal. Die haben wir ja alle mitgekriegt. Die haben wir sozusagen mit der Muttermilch, also die haben wir vielleicht schon bei der Geburt gehabt oder mit der Muttermilch bekommen, ganz egal, ganz früh. In jedem von uns sind die da. Und wenn wir anfangen, über uns selber nachdenken zu können, sind die einfach da. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Wir, also im Buddhismus ist ganz klar, wir versuchen, ja, geschickt mit ihnen umzugehen, dass sie schwächer werden. Das ist ganz klar die Linie des Buddha. Weil diese Emotionen, ich meine, es gibt schon Menschen, das müssen wir jetzt hier auch sehen, es gibt schon Menschen, die lieben das, in dem Wechselbad der Gefühle zu leben. Ja, die meinen, die Freude ist ja noch größer, wenn man vorher furchtbare Angst hatte. Ich meine, da ist was dran, ja? Aber das ist eine Art zu leben. Ne? Ich unterstelle also Fußballfans zum Beispiel, dass sie das lieben. Ja? Das Wechselbad der Gefühle. Wahnsinn! Und ja, jetzt ist der gegnerische Stürmer allein vorm Tor. Ne? Panik, Schrecken, Angst. Naja, und jetzt entweder große Enttäuschung, ne? Oder große Erleichterung. Ach, der Ball ist daneben gegangen. Angriff der eigenen Mannschaft und so. Ne? Ihr könnt es euch vorstellen, ihr kennt es alle. Ja? Das ist dieses Wechselbad der Gefühle. Es ist zutiefst menschlich und ja, und manche mögen das. Der Buddha fand es nicht so gut. Und unser Lehrer hat uns sehr gute, klare Hilfsmittel gegeben, wie wir es schaffen können, diese schwierigen Emotionen bei uns zu beruhigen. Beruhigen ist vielleicht das richtige Wort. Ne? Beruhigen. Denn wir tun sie nicht bekämpfen, wir tun sie beruhigen. Wir werden damit ruhiger. Und das ist direkt, das ist ja fast schon dasselbe wie friedvoller. Ja? Ruhig und friedvoll. Und es geht weiter, aus dem friedvollen Geist wird Liebe und Mitgefühl erwachsen. Auch das ist völlig klar. Das ist zutiefst menschlich, Liebe und Mitgefühl zu empfinden. Aber es kann überdeckt werden von solchen Emotionen. Ist klar, wenn natürlich Angst von uns Besitz ergriffen hat, dann ist kein Raum mehr für liebevolle Zuwendung. Dann haben wir Angst. Ja? Die füllt uns aus. Und die Wut genauso. Das heißt, um das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen und um glücklich im gegenwärtigen Augenblick verweilen zu können, müssen wir geschickt mit unseren negativen Emotionen umgehen. Gut, und was ist jetzt die Lehre? Die Lehre ist die, es ist ganz wichtig, erst einmal zu verstehen, dass diese Emotionen tief aus dem Inneren von uns kommen und letztlich kommen sie von unserem Überlebensbewusstsein, so möchte ich es mal nennen. Ja, wir haben in uns etwas drinnen, ein ganz einfach gestricktes System, was ich denke, jedes Säugetier zumindest genau gleich hat wie wir. Und dieses einfach gestrickte Säugetiersystem erlebt das ganze Leben mit und versucht uns dann zu warnen vor gefährlichen Situationen, vor schwierigen Situationen und versucht uns zu lenken zu dem, was uns gut tut. Aber auf eine sehr primitive Weise. Wir Menschen sind weiter, wir können das gescheiter machen. Und das heißt, wenn wir einmal mit etwas schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann wird dieses Unbewusste, dieser Überlebensbewusstsein, wird immer wieder, wenn wir in eine ähnliche Situation schlittern, wird es uns Angst schicken. Ja? Und dieses Bewusstsein genauso schickt uns Ärger, wenn wir etwas sehen, von dem wir denken, dass es uns schadet. Also nicht denken ist jetzt das falsche Wort. Ja? Also das jetzt muss ich genauer sein. Ne? Ich meine nicht denken, sondern wenn das Unbewusste diesen Eindruck gewinnt, dieses Überlebensbewusstsein. So, das kommt also tief aus dem Inneren heraus. Und wenn wir jetzt dieses Gefühl versuchen zu unterdrücken, hilft das, ist es nicht zielführend, weil ja, es bringt uns keinen Schritt weiter, Es ist genauso, es ist ganz ähnlich, wie wenn wir das Gefühl ausleben. Ja? Es ist nutzlos. Und genauso, wenn wir es ignorieren. Was uns weiterhilft, ist nur eines. Wenn wir dieses Gefühl ja, mit Achtsamkeit umarmen, so sagt unser Lehrer. Ja? Mit Achtsamkeit umarmen. Wie eine liebevolle Mutter ihr weinendes Kind. Das ist das Bild, was unser Lehrer immer bringt. Ja? Umarmen. Ja, was bedeutet das? Ich meine, ich habe mich lang schwer getan mit dem Bild umarmen. Ne? Ärger umarmen, Wut umarmen, wie soll man das umarmen? Ja? Gut. Wichtig ist eben die Einsicht, dass dieses Gefühl da ist, dass es da sein darf. Es darf da sein. Obwohl wir eigentlich doch nicht wollen. Gell? Also das ist deswegen, es ist schon heikel, ne? Was ich jetzt erzähle. Es ist heikel. Also es darf da sein, es ist okay. Und wir kümmern uns jetzt gut darum, indem wir es beobachten mit Achtsamkeit. Mit Achtsamkeit heißt, wir lassen uns nicht wegreißen davon, sondern wir spüren den Atem, wir spüren den Körper, wir spüren den Augenblick. Also wir bleiben einerseits wach, wir bleiben stabil in dieser Haltung, die schon erkennt, ja, ich bin da, in mir ist dieses Gefühl da, okay, das ist klar. Also so ein innerer Dialog wie, es ist ganz gut, wenn man da ein bisschen mit aufpasst, dass man das Denken nicht verliert. Ja? Dass das Gefühl neigt dazu, einen völlig wegzureißen. Dass man einfach nur mehr in dem Gefühl völlig unbewusst irgendwas tut. In der Wut zum Beispiel, um sich schlägt, Dinge wirft, ja, irgendwas, ne? Schreit. Und es ist wichtig, dass wir das schaffen, die Wut zu spüren und zu sagen, ah, da ist sie, die Wut. Okay, aber ich weiß ja, wie man damit richtig umgeht. Schon mal sehr, ja? Wenn man den Gedanken allein fasst, da ist die Wut. Oh, ich weiß aber, wie man damit umgeht. Ich habe es gelernt. Und vielleicht beim zweiten Mal können wir schon sagen, und beim folgenden Mal hat es geklappt. Oh, ne? So, und dann entsteht schon Beruhigung. Allein dadurch entsteht schon Beruhigung, wenn wir diese Gedanken überhaupt fassen können. Ja, da ist die Wut. Okay, aber ich weiß, wie ich damit umgehe. Wo ist mein Atem? Ja, da ist ein Atem. Ausatmen. Oh, da ist Wut, ne? Pulsiert, ne? Das ist ja Energie auch, dieser Körper. Ne? Vielleicht müssen wir dann gehen, das ist okay. Also wir müssen die Energie irgendwie loswerden, aber in eine unschädliche Weise, zum Beispiel gehen. Durchaus schnell gehen, warum nicht? Es muss nicht immer langsame Gehmeditation sein, weil da ist die Kraft. Ne? Aber wir wollen sie nicht verwenden, um zu toben, ne? Sondern wir müssen sie loswerden. So. Und den Atem spüren. Die Wut spüren, ja, die Wut beobachten und sagen, ja, ist okay, Wut, du kannst schon da sein, aber ich lasse mich nicht von dir wegreißen. Ne? Du bist da und ich atme. Und so lebe ich dann mit der Wut. Es ist also beides da, Wut und Achtsamkeit gleichzeitig. Und dann wird die Wut schwächer. Das ist die ganze Geschichte. Sie verraucht wieder. Emotionen halten nicht lange. Wenn wir das Gefühl haben, wir hätten eine Emotion stundenlang gehabt, dann liegt es nur daran, dass wir sie immer wieder durch unser Denken angefacht haben. Wir haben immer wieder gedacht, wie kann man nur so etwas tun? Wie kann man nur so gemein sein? Wie kann man nur so rücksichtslos sein? Natürlich, jedes Mal wird unser Ärger angefacht. Da kommt wieder der Ärger auf. Ne? Nur so schaffen wir es, Gefühle lange aufrechtzuerhalten. Wenn wir sie achtsam annehmen, umarmen, dann dauert das nicht lange. Es vergeht, es verraucht. Und worum es dabei jetzt geht, ist erstens, dass wir jetzt mit dieser negativen Emotion nicht vermeiden, Schaden anzurichten. Denn wir können ja mit Ärger und mit Wut großen Schaden anrichten, an dem wir dann lange zu reparieren haben, gerade in der Beziehung. Also wir vermeiden mit diesem Umgang mit der schwierigen Emotion, dass wir Schaden anrichten. Und das zweite ganz wichtige Effekt ist der, dieses unbewusste Überlebensbewusstsein beobachtet die Situation. Und wenn wir das schaffen, diese Wut so zu begleiten, oder auch diese Angst, so zu begleiten, mit Achtsamkeit, bis sie sich beruhigt hat, was denkt sich dann dieses ganz einfach gestrickte, aber schon wichtige System in uns, das Überlebensbewusstsein? Das denkt sich dann, ah ja, das ist offenbar doch, war nicht schlimm, ist offenbar nicht so schlimm. Es erzeugt ja die Wut und die Angst und den Ärger. Das ist ja wie eine Alarmsirene. Das ist eine Alarmsirene, wo das Unbewusste meint, da ist eine Gefahr, die unser Leben bedroht. Ja? Was weiß ich, zum Beispiel ein wildes Tier, was uns jetzt anfällt. Ja? So, das denkt es ja irgendwie, ne? Obwohl es natürlich ganz andere Situation ist. Das ist vielleicht nur der Chef, der was kritisiert. Ne? Aber gut, dieses Überlebensbewusstsein springt an. Und wenn wir es jetzt schaffen, dieses Gefühl achtsam zu umarmen, mit Achtsamkeit zu umfangen und uns so zu beruhigen, dann denkt sich das Unbewusste, ist ja gar nichts passiert. Ich habe vor einer Gefahr gewarnt, es ist aber nichts passiert. Gut, also von früher her denkt das Unbewusste, ändert jetzt seine Meinung nicht sofort. Von früher her dachte es immer, es wäre eine Riesengefahr. Jetzt ist es gut gegangen. Naja, dann ist es nicht mehr ganz so riesig. Ja? Und das nächste Mal in der gleichen Situation wird es ganz ähnlich ablaufen. Es wird schon wiederkommen. Wir werden nicht eine Angst vor Spinnen so schnell los mit einmal. Auch das müssen wir üben. Ne? Es kommt wieder die Angst. Und wenn wir wieder es schaffen, achtsam damit umzugehen, bis das Gefühl sich beruhigt hat, wird das Unbewusste sagen, oh, ist ja wieder gut gegangen, okay, noch eine Stufe runter. Und irgendwann ist Ruhe. So können wir mit Ärger, mit Angst, mit Wut, mit diesen negativen Gefühlen, können wir so geschickt umgehen und wir werden damit dann immer weniger Schwierigkeiten damit haben. Unser Leiden nimmt einfach ab. Das ist diese Lehre, die ja ein ganz wesentlicher Bestandteil ist unserer Schule und mit der so viele schon gute Erfahrungen gemacht haben. Man muss einfach durch. Man muss sehen, dass auch das ein Übungsprozess ist. Auch das ist in gewissem Sinn Übung, ja, weil das Unbewusste will schon öfters sehen, dass Spinnen ungefährlich sind oder dass es nicht so schlimm ist, wenn der Chef kritisiert, weil er immer kritisiert, wenn er schlecht drauf ist, ne? Oder so. Ne? So, die Dinge, die brauchen eine gewisse Übung. Aber wir können sie einüben. Und dann werden wir ganz natürlich ruhiger und gelassener. Ja, weil einfach weniger seltener Dinge passieren, weniger Dinge passieren, die uns in Wallung bringen. Wir können einfach mehr, wir haben viel mehr Frieden, wir haben viel mehr Ruhe, viel mehr Gelassenheit. Die kommen dann von ganz alleine und in dieser Umgebung gedeihen eben auch Liebe und Verstehen. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz guter Schlusspunkt. Vielen Dank fürs Zuhören.